Endzone, der DAZN NFL Talk wird präsentiert von Discover Airlines.
Buh, pfui. Ja, das wird heute großes Thema sein bei uns in dieser Folge. Aber wir wollen natürlich mit etwas Positivem anfangen. Und positiv, grün ist die Farbe der Hoffnung für alle, die uns sehen. Grün sind die Blätter hinter dem Kollegen, der mir digital gegenüber sitzt, mein lieb geschätzter Kollege Christoph Stadler. Grüße dich zu Folge 82. Wo sind wir hier? Endzone, der DAZN NFL Talk, der Podcast für euch zum Hören und auf der DAZN-Plattform zum Schauen. Ich hoffe, du bist auch positiv gestimmt und nicht so pfui und buh-mäßig unterwegs wie ein paar Fans, über die wir später noch sprechen.
Ja, hallo, auch dir, Flo Hauser. Ich dachte schon, wow, das ist die uncharmanteste Begrüßung ever mit Buh und sowas. Das kenne ich sonst nur, wenn ich in der Straße in München rumlaufe. Aber okay, musst du selber wissen. Aber dann kam ja nochmal die Kurve. Was war die Frage nochmal?
Ob du positiv in diese Woche 4 gehst oder raus aus der Woche 3. Und ich glaube, die Buh-Rufe, die haben sich seit deinem Hawaii-Urlaub als Joe Flacco-Double ja erledigt, oder?
Da würden Cleveland-Fans trotz Sieg vielleicht was anders sagen, aber gibt's Grund, schlecht gelaunt zu sein? Eigentlich nicht, oder?
Nee, nur wenn man es mit einem gewissen Team aus New York hält. Aber dazu sprechen wir ja gleich noch. Ja, Woche 3 war einfach wild, war cool, um das mal ganz kurz nochmal abzuweisen. Ne?
Ja, war wirklich. Ich muss ehrlich zugeben, am Sonntag dachte ich so dreiviertel lang in der deutschen NFL-Konferenz so, buh, das ist mal eine zähe Nummer, so spektakulär ist es nicht, ja. So geil ist es, ganz ehrlich gesagt, man muss jetzt auch nicht um einen heißen Brei rumreden. Ja. Und dann knallt's aber aus allen Rohren. Das war wirklich wie bei, weiß ich nicht, Fluch der Karibik, wenn sie ein anderes Schiff abballern von allen Seiten des Bootes. Jetzt wollte ich irgendeinen Bootsbegriff sagen, um Gottes Willen, da hätte ich mir jetzt fast komplett in die Nesseln gesetzt. Nee, also Schluss hat dann wiederum für alles entschädigt und das kann die NFL, selbst wenn es langweilig ist, die Kurve nochmal bekommen.
Ja, also geblockte Kicks, geblockte Punts, Game-Winning Drives. Wir haben es
auch nochmal dabei eigentlich, oder? Am Ende.
Ja, total. Wir haben sie für euch auch nochmal rausgesucht gehabt. Das hast du, glaube ich, auch in der Endzone am Sonntag schon mitverkauft. 7 Spiele, die innerhalb der letzten 3 Minuten entschieden worden sind. Das sind die meisten seit 1970 an einem Tag, wo NFL-Football gespielt wird. Also es war schon wirklich sehr, sehr wild. War cool, jede Woche was anderes. Woche 1 wird viel gelaufen und die Defenses sind stark. Woche 2 wird sehr, sehr viel gepasst mit fast 80 Receiving-Touchdowns. Und Woche 3 ist die Woche der Special Teams. Ich bin gespannt, was in Woche 4 kommt.
Das ist Woche 4.
Was war denn übrig? Woche 4 ist der Start der International Games, Christoph, und das wird heute auch Thema sein.
Ganz genau. International Game Nummer 2 ja eigentlich. Ich vergesse tatsächlich immer Sao Paulo, ganz ehrlich. Ja. Sagen wir mal die International Games, die auf europäischem Boden stattfinden. Es war das erste Spiel überhaupt, das in Irland, in Dublin stattfindet. Und wir haben uns einen irischen Kollegen, einen irischen Reporter geholt, Michael McQuaid, der uns ein bisschen was sagen soll, was da zu erwarten ist in Irland, in Dublin, wie groß die NFL überhaupt in Irland ist, habe ich überhaupt kein Gefühl für. Das gibt's dann später, das haben wir nämlich einen Tag vorher schon aufgezeichnet. Aber du hast gerade schon was mit New York gesagt, starten wir die Aktualität dran, weil es ist das aktuellste Thema, was, glaube ich, am meisten die Leute interessiert. Die New York Giants, die New York Football Giants benchen also nach Woche 3 Russell Wilson. Wir haben alle darauf gewartet, dass irgendwann passiert, aber ich sage ganz ehrlich, in Woche oder nach Woche 3 habe ich es nicht unbedingt erwartet.
Nee, sehr, sehr früh und ich habe so das Gefühl, dass die Verantwortlichen ein bisschen gepusht worden sind von den Fans. Das ist das, was ich auch vorhin meinte. Sie haben im MetLife Stadium gespielt und ja, es war wirklich von der Offense nicht gut. Nur muss man dazu sagen, es war auch eine Chiefs Defense, die auch nicht schlecht ist. Das gehört immer mit zur Wahrheit, finde ich. Ausschlaggebend war aber, glaube ich, die finale Entscheidung des Quarterbacks, der da Russell Wilson heißt, dass man im letzten Drive, wo man ja noch Chancen hatte, weil, das muss man auch dazu sagen, die Giants Defense einen guten Job gemacht hat und die Chiefs mussten sich diesen Sieg tatsächlich erarbeiten und dann aber im letzten Drive oder in einem der letzten Drives den Ball mehrfach wegzuschmeißen, auch bei 4. und 5, nie eine gute Idee. Da musst du halt irgendwie ins Risiko gehen und den irgendwie einigermaßen fangbar zu machen und die Fans haben ja vorher schon geboot, dass sie von dieser Offense enttäuscht sind und ich kann es verstehen, das war wirklich nicht schön anzuschauen, wenn man es mit den Giants, glaube ich, doppelt nicht.
Aber war es irgendwie anders als in den ersten beiden Wochen? Der hatte halt das verdammte Glück in Woche 2, dass er eine Receiver getroffen hat, das waren es 450 Passing Yards, aber ganz ehrlich, das ist seit Spiel 1 so, diese 3 Spiele, es war entweder irgendwas Kurzes oder sowas, laufen kann er nicht mehr so, oder das ist nicht sein Ding mehr, wie es mal vor 10 Jahren bei den Seahawks war. Und dann sind es immer nur, und das war frustrierend bei diesem Sunday Night Football wieder, nur diese tiefen Dinge auf Teufel komm raus. Ja. Der hatte 6 Pässe, die tiefer als 20 Air Yards waren, angekommen, 0. Mhm. Und teilweise aber nicht ein bisschen überworfen, sondern quasi in anderes Stadion reingeballert. Also das ist, war furchtbar anzuschauen zum dritten Mal. Und gegen die Cowboys hat er einfach das Glück gehabt, dass die Dinge halt angekommen sind. Aber das ist ja keine Offense, mit der du Spiele gewinnen kannst, auf lange Sicht.
Das meine ich auch mit diesem Chiefs Defense hat auch dann einen Anteil dran, weil ich, zwei Interceptions waren es, glaube ich, ne? Oder? Meine ich? Ich glaube, es waren zwei.
Der hatte drei Turnover-worthy Plays und zwei Interceptions. Genau. Und ganz ehrlich, dass er mit zwei rausgeht, darf er fünf Ave Maria beten, dass es nur zwei waren.
Darauf wollte ich hinaus, weil die Chiefs Defense da natürlich auch einen guten Job gemacht hat, aber viele dieser Würfe,
auch nicht an der die tiefen Dinger. Se, das schafft ja jede NFL Defense, kann sowas doch verteidigen, weil es nur, du weißt genau, was kommt, der schaut, ah, nee, ich muss eh über 60 Yards gehen, weil wir denken, ja, Leute, das ist eure kreative Offense.
Für mich geht es ja nicht mal um die tiefen Pässe, die du auch gerade angesprochen hast, sondern da waren ja auch Plays dabei, das sind so, man würde jetzt, um es noch positiv zu verkaufen, von 50-50 Bällen sprechen, aber das waren halt wirklich schwierige Pässe, auch für die Receiver. Natürlich hängt es auch mit zusammen, dass die nicht die perfekte Separation hinbekommen haben. Das muss man auch mit im Hinterkopf behalten. Aber ich muss schon sagen, wenn man das mal vergleicht mit der Woche 2, was Russell Wilson da gemacht hat, und dann das, was jetzt gegen die Chiefs da gemacht hat, ist innerhalb von einer Woche die Entscheidungsfindung vom und das Timing der Pässe gar nicht mal unbedingt das Fenster, wo er reinwirft, dass das dann wilde Dinger waren, da bin ich total bei dir. Aber diese Entscheidungsfindung und das Timing, das ist total abhanden gekommen irgendwie. Und da verstehe ich die Fans, weil man das Gefühl hatte, der Snap kommt und er weiß überhaupt nicht, was er jetzt machen soll. So wirkte es.
Ist es nicht eher so, dass in Woche 2 das irgendwie, warum auch immer, funktioniert hat und sonst einfach halt das ja, der das Status quo war von dieser Offense? Ja. Weil also Malik Nabers hätte auch gegen die Chiefs mal tief treffen können, nur er trifft ihn halt nicht. Und das ist halt auch bei diesen ganz tiefen Dingern, klar, ist eine gewisse Qualität. Aber auch in Mahomes hat mal Bälle überworfen, wo danach sagen, kann man besser machen, aber es geht halt über, weiß ich nicht, 50 Air Yards, da kannst du halt nicht immer punktgenau spielen. Also ist für mich eine Offense, die katastrophal daherkommt und sage ich auch ganz ehrlich, haben die einmal letztes Jahr bei den Steelers zugeschaut, was Russell Wilson da gemacht hat?
Ja, das ist die, ja, da habe ich ihn ja immer noch so ein bisschen verteidigt, ne, letztes Jahr auch. Und ich hatte ja die Giants tatsächlich hoch in diesem Jahr. Ob dieser ganze Nummer kann jetzt noch kommen mit einem neuen Starting Quarterback, wollte aber nur noch mal kurz rückblickend ergänzen. Für mich bezeichnend an dieser ganzen Nummer ist diese eine Interception in der Endzone und die Reaktion von Malik Nabers, der gar nicht an den Ball kommen kann und einfach schon so richtig betröppelt stehen bleibt und sagt, ja gut, was soll ich denn mit dem Ball? Ja.
Und wie erwartet.
Das, genau, und das
so sah das für mich aus.
Fliegt ihn jetzt um die Ohren und die Frage ist natürlich, was erhofft man sich jetzt bei den New York Giants? Jackson Dart, also der Rookie, für den sie ja hochgetradet sind in Runde 1 beim vergangenen Draft, wird jetzt der Starter sein. Hatte, und da habe ich mich auch von blenden, wäre Quatsch, weil er hat jetzt noch nicht gezeigt, wie es im Regular Season Game sein wird, aber anstecken lassen, dass er in dieser Offense, in der Preseason einen ganz guten Job gemacht hat. Das muss man schon sagen, da war eine gute Accuracy dabei, da waren gute Entscheidungen dabei, auch jeweils ein Touchdown-Pass. Dass das Talent vorhanden ist, glaube ich, ist keine Frage. Die Frage, die sich mir eher stellt, ist, was erhofft man sich jetzt da, wenn man den Jungen reinwirft, wo der Druck und das Augenmerk jetzt groß ist nach dieser Leistung von Wilson und der Offense in der vergangenen Spielwoche. Und da bin ich gespannt, wie Jackson Dart als junger Rookie damit umgehen wird und hoffe, dass er nicht wie einer von vielen eben dann verbrannt werden wird, weil sie haben ja auch noch einen Jameis Winston eigentlich in der Hinterhand. Und jetzt kommt aber die Zukunft jetzt schon aufs Feld, die ja, so wie ich es halt verstanden habe, eher längerfristig oder langfristig dann in der Zukunft aufgebaut werden muss. Und jetzt nach 3 Spielen schon, da bin ich wirklich gespannt. Also ich bin gespannt, was man sich davon erhofft und wie Jackson Dart mit diesem Druck umgehen wird.
Ja, vor allem, du spielst jetzt gegen die Chargers, die bislang wirklich überzeugt haben.
Auch keine schlechte
Defense. Woche 5 wäre gegen die Saints gewesen. Da hätte ich dann eher so einen Wechsel mal vermutet. Wenn du auf den Schedule schaust, die haben nämlich, glaube ich, ganz spät Bye Week, erst Woche 13, 14 oder sowas rund um den Dreh. Deswegen hätte ich gedacht, ja, bis dahin wird es wahrscheinlich nicht sein. Oder im besten Falle so lange Wilson und dann Jackson Dart. Aber so das Saints-Spiel, das habe ich mal so ein bisschen angeguckt. Das könnte ich mir vorstellen. Jetzt ist schon mal eine Woche vorher. Boah, gegen die Chargers anfangen. Weiß ich, ob der Hintergedanke war, dass er ein Heimspiel hat. Keine Ahnung, ob das damit reingespielt hat. Der Gegner ist trotzdem gut mit den Chargers. Ja, Jackson Dart, ich erinnere mich bei unserer Draft-Folge, ich hatte ihn nicht so hoch wie Vanya und du, meines Wissens, wenn ich es im Kopf habe.
Ja.
Preseason zählt für mich 0,0. Ob da einer gut oder schlecht aussah, ist mir sowas von völlig egal, weil das ist einfach kein Football, den sie jetzt spielen. Das ist so. Trotzdem glaube ich, dass es mit Dart wahrscheinlich sogar funktionabler oder wie sagt man, funktioneller sein wird. Der hat ja ein paar Snaps bekommen, immer mal wieder, dass er rein durfte. Haben wir jetzt noch nicht viel sehen können. Aber ich glaube, er hat schon den Vorteil oder Vorteile gegenüber den Russell Wilson. Ich glaube, der sollte den Ball schneller loswerden. Du kannst so einen Quick Bang aufziehen, dass er so ein, das hatte ich mir damals im Draft aufgeschrieben, so ein Smooth Operator sein kann. Die werden mehr Play-Action mit ihm spielen. Das hat er bei Ole Miss viel gespielt. Viel, viel mehr natürlich, als du es in der NFL machst. Aber das kann er. Der ist beweglicher. als ein Russell Wilson. Also das sind, glaube ich, alles Punkte, wo ich jetzt nach den Leistungen von Russell Wilson sage, ich bin nicht so ein Fan, ihn eigentlich so früh reinzuschmeißen, auch nicht gegen die Chargers, aber nach den Leistungen macht es komplett Sinn und er bringt dir mehr für diese Offense.
Die Frage ist natürlich, interessiert mich deine Meinung, meinst du, der Druck ist sehr, sehr groß und das wird dann auch tricky mit dieser Offense? Ich meine, wir reden über die Chargers-Defense, die ist nicht schlecht. Oder ist eher so deine Meinung, naja, schlechter als letzte Woche kann es ja eh nicht werden. Hat er nichts zu verlieren, also auch kein Druck.
Auf wen ist der Druck groß? Auf Dart?
Auf Dart, ja, Dart und der Offense. Oder als Dart, als Manager dieser Offense.
Ich glaube tatsächlich, Jackson, natürlich sollte er dann nicht schlecht spielen, aber ich glaube an dem... Wenn er jetzt schon eingesetzt wird in Woche 4, hat man das Vertrauen. Ich glaube, es ist wahnsinniger Druck auf Brian Daboll, auf den Headcoach. Das ist jetzt die letzte Patrone. Mhm. Ich war noch, der sah gegen die Chiefs so, Sunday Night Football, wenn man es gesehen hat, der war immer so am Kopf schütteln, irgendwie sah er leblos aus, als ob dich... Ich habe mich damit abgefunden, also jetzt vielleicht mit Wilson oder auf Wilson bezogen, mit dem wird's nichts. Jetzt die nächste Patrone, das ist die letzte. Ich glaube, der ist der Nächste, der dann weg ist. Die sind seit 2023 Platz 31 nach Scoring. Ob das jetzt mit Dart gleich viel besser wird, keine Ahnung. Ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich das nochmal irgendwo aufgeschnappt habe, vielleicht eine Parallele zu Eli Manning. Der ist damals in der Rookie-Saison 2004 müsste es gewesen sein, ist in Woche 12 reingekommen als Starter, hat die ersten 4 Spiele verloren, 1 Touchdown-Pass, 6 Interceptions. Im 4. Spiel, und deswegen bin ich eigentlich drauf gekommen, der hat im 4. Spiel gegen Baltimore damals ein Pass oder ein Rating von 0,0.
Geil, das wusste
also ein Rating von 0,0, der hat 4 von 18 Pässen angebracht. Nur vielleicht so für alle Jets, Fans und Verantwortliche. Auch wenn Jackson Dart jetzt mit 4 Niederlagen
Giants
startet.
Giants-Fans, ganz wichtig.
Was habe ich gesagt? Jets. Sie auch, aber die Giants-Fans. Weißt
du, das gleiche Start.
Gilt für beide wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt ganz speziell für die Giants, vollkommen richtig. Ja. Sollten es jetzt 4 Niederlagen sein, was auch immer. Nicht sofort jetzt dann auf Jackson Dart draufhauen. Man hat bei Manning gesehen, auch ein schwieriger Start kann nochmal dazu führen, dass du einen Franchise-Play bekommst, der dich sogar zu 2 Super Bowls führt. Von daher, ich schaue es mir jetzt ganz in Ruhe an. Ganz ehrlich, gegen die Chargers werden sie nicht gewinnen, wenn die Chargers so spielen, wie sie aktuell sind. Vielleicht gegen die Saints, aber ich habe das Programm jetzt nicht, was danach kommt. Du wirst es auch nicht auswendig im Kopf haben, aber ich meine, dass nicht, die haben jetzt, also gegen die Chargers daheim, bei den Saints, gegen die Eagles, bei den Broncos, in Philadelphia, gegen die Niners, in Chicago, gegen Green Bay, in Detroit, in New England und dann bye week.
Jetzt fällt mir gerade ein, dass...
Tut sein, dass nicht so viele Siege gibt für Dart.
Nee, jetzt fällt mir gerade wieder ein, dass die Giants vor der Saison den errechneten schwersten Spielplan haben. Und das
war das so? Ja, okay. Ach,
ja, das war so. Jetzt fällt mir jetzt gerade wieder ein.
Würde passen.
Ja, definitiv. Ja, schauen wir mal, was da werden wird. Jackson Dart und die New York Giants Offense. Tyrann Tracy, der Running Back übrigens, ist doubtful. Also der wird sehr wahrscheinlich nicht spielen. Das heißt, Unterstützung übers Laufspiel ist dann zumindest einer mal weniger. Das finde ich auch immer nicht unwichtig zu beachten. Und dann bin ich gespannt, wie er in seiner NFL-Karriere...
Scare the Bow.
Da kann er dann auch nicht alles
schon mit Franchise haben.
Aber ich bin da sehr gespannt, bin total bei dir, weil das ist das, was ich immer sage, dass die Außendarstellung oder sowas nicht wichtig ist. Aber in der heutigen Zeit geht das immer so schnell mit Kritik und so schnell mit Buhrufen oder auch mit dem Social Media Memes, die da erstellt werden. Ich hoffe, dass Jackson da so viel Zeit bekommt wie Eli Manning oder auch andere Quarterbacks. Das wurde oft genug gezeigt, auch Peyton Manning übrigens bei den Colts damals. Die hatten alle keinen guten Start und am Ende waren sie sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie es jetzt zumindest mal in dieser Spielzeit aussehen wird. Schreibt uns gerne eure Meinung zu Jackson Dart. Gerne her damit in die Kommentare oder uns per Nachricht. Ich kann's nicht greifen, aber ich bin so eher unterwegs mit schlechter kann es nicht werden. Und er hat mir in der Preseason...
Definitiv.
Ich
weiß, da legst du nicht viel Wert drauf. Geben wir ihm die Zeit.
Ich schon. Also ich fand's sehr, sehr gut, was ich bisher von ihm gesehen habe.
Weil jetzt lass ihn mal spielen. Ehrlich gesagt, die Saison ist gefühlt schon wieder so ein bisschen in den Brunnen gefallen.
Ja.
Jetzt entwickelt den, weil ganz ehrlich, wenn es so weitergeht, ist Brian Daboll nächstes Jahr auch einfach nicht mehr da. Und dann können sie damit was aufbauen. Das ist jetzt euer Quarterback, den habt ihr hochgezogen. Jetzt kommt damit auch klar, entwickelt ihn. Macht nicht so eine Anthony Richardson-Nummer wie bei den Colts, auch wenn es gerade erfolgreich ist, aber trotzdem den jetzt aufbauen.
Glaubst du, und dann machen wir das Giants-Thema auch zu, dass Brian Daboll nach dieser Saison nicht mehr Giants-Coach sein wird, außer Jackson
Dart alles gewinnen.
8 Spiele, klar, dann nicht, aber davon ist ja mal nicht auszugehen mit diesem Spielplan. Und die Frage 2 ist natürlich auch, ob man Winston dann vielleicht auch nochmal sieht, wenn es jetzt mit Dart nicht funktioniert und dann, aber das ist alles Glaskugel-Quatscherei. Trotzdem bin ich bei dir. Ich glaube, wenn Brian Daboll jetzt nicht mit dieser Offense den Umschwung schafft oder zumindest auch trotz Niederlagen Spiele so gestaltet, vergleichbar mit den Panthers letztes Jahr, als man trotzdem verloren hat, aber gegen 4 Playoff-Teilnehmer immerhin 3-mal nur knapp verloren hat und dann durfte der Coach auch weitermachen. Wenn das nicht passiert, glaube ich, ist Brian Daboll tatsächlich weg.
Ich glaube, Brian Daboll ist heute schon mehr oder weniger weg. Also nicht, dass er jetzt entlassen wird, aber dass die Entscheidung jetzt schon klar ist, dass nach der Saison es mit Daboll spätestens nicht mehr weitergehen wird. Und Jameis Winston, das wäre zum Beispiel auch Quatsch, den dann reinzuschmeißen, weil du ja Jackson Dart als deine Nummer 2 ausgegeben hast. Das wäre dann auch irgendwie ein komisches Zeichen gewesen. Da hättest du es vorher anders machen müssen. Ja. Ist so, schauen wir es uns an. Schwieriger Auftakt gegen die Chargers. Vielleicht noch ein kurzes Addendum zu den Giants, wie ich gelernt habe. Holen sich einen Kicker in den Practice Squad. Young Wei Koo bei den Falcons entlassen. Hat auch bei den Falcons super funktioniert, dass Parker Romo. Einfach die zwei verkickt gleich. Ja, gut, ist ja, so.
Erst gut, dann sehr Waiku schlecht.
Auf jeden Fall. 5 von 5 im ersten Spiel, jetzt war dann 0 von 2. Ich weiß gar nicht mehr, was dazu kam. 0 von 2 gegen die Panthers bei der leichten Blamage aus Sicht.
Die News.
Genau, denn es ist ein bisschen was Personaltechnisches passiert bei den Atlanta Falcons nach diesem 0-30 gegen die Panthers. Wie kann man denn keine Punkte machen, wenn man Bijan Robinson in seinem Team hat? Aber gut, ist ein anderes Thema. Was passiert?
Sie gegen haben die jetzt Panthers Defense spielt.
Ja, genau. wir haben die, soll ich den Fun Fact? Ich habe noch einen Fun Fact. Ich habe mir in Fantasy kurz vor Kickoff, halbe Stunde vorher, habe ich eine schlechte Defense weggegeben. Und dachte, komm, ey, geil, die ist verfügbar. Ich hol mir die Falcons Defense, weil die Panthers waren bis jetzt ja richtig schwach. Das werde ich auch so auch nicht mehr machen.
Ja, das ist ein guter Fantasy-Owner.
Ja, super. Gut, komm mal zurück zu den News. Kurzer Ausflug dahin. Also, der Wide Receiver-Coach Ike Hilliard ist entlassen worden, weil das Passing-Game überhaupt nicht gut aussah und die Wide Receiver irgendwie auch keinen guten Job gemacht haben. Der Passing-Game-Koordinator TJ Yates übernimmt jetzt. Es muss auf jeden Fall wieder mehr passieren im Passing-Game, denn ohne Bijan keine Yards. Und das ist ein großes Thema bei den Falcons. Deswegen gibt's da im Coaching-Staff die Veränderung und einen halbwegs frischen Wind.
Ja, und Yates, der war in der Rolle schon mal 2022, 2023. Also er macht jetzt quasi das Passing-Game und die Wide Receiver. Penix war wahrscheinlich mit seinem schwächsten Spiel im Falcons-Trikot. Die haben noch keinen Touchdown, wenn ich es richtig im Kopf habe, von dem Wide Receiver. Mhm. Und die 6 meisten Drops. Und das Core ist jetzt nicht so schlecht besetzt. Das ist schon auch Wahnsinn. Und Raheem Morris, was der auch danach gesagt hat, it's okay to have bad plays, it's not okay to have bad days. And we had a bad day. Das ist auch, glaube ich, eine klare Ansage, dass das absoluter Mist war. Aber auch Morris muss man damit in die Verantwortung nehmen, weil jetzt als Falcons Head Coach der Track Record ist auch noch nicht so brutal geil.
Das ist richtig. Trifft auch auf den Herren zu, über den wir jetzt sprechen.
Schöne Brücke.
Bei den Tennessee Titans. Callahan gibt das Play Calling ab. Also der Head Coach wird das nicht mehr machen. Es wird jetzt der Quarterback Coach Bo Hardigree übernehmen, der vor 2 Saisons ja das interimsweise schon mal als Offensive Coordinator bei den Raiders gemacht hat. Einfach um da auch frischen Wind reinzukriegen, denn auch die Titans-Saison, gerade in der Offense, alles andere als gut gestartet. Cam Ward ist das Thema. Mal schauen, wie der Rookie damit umgeht, wenn man jetzt vom Playcaller wieder abweicht. Natürlich arbeitet er sehr, sehr eng mit Bo Hardigree als sein Quarterback-Coach zusammen, aber das ist eine Änderung, von der man sich in Tennessee erhofft, dass da ein bisschen mehr kommt von dieser Offensive.
Vor allem, das ist schon ein interessanter Wechsel. Also Brian Callahan sagt selber, er will sich mehr auf das, ich nenne es mal Headcoachen, fokussieren. Wenn ihr das gesehen habt am Wochenende, da gab es ja diesen Incomplete Catch von Yomano, der aber eigentlich ein Catch war und er hat es dann nicht gechallenged, weil er dachte, damit es ein regulärer Catch ist, muss auch mit dem Fuß inbound sein. Also er wusste die Regel einfach nicht, was ein klasse Zeichen ist für einen Headcoach.
Ja.
Vielleicht ist gar nicht schlecht, wenn er sich aufs Headcoachen fokussiert. Und was ich mir da jetzt dachte bei diesem Wechsel, dass du es abgibst, zeigt er vielleicht auch schon mal, okay, ist auch noch ein junger Headcoach, da passt noch nicht alles. Ich finde es dann tatsächlich auch eher ein Zeichen von Stärke, sowas zu machen. Aber, und jetzt kommt mein Aber, wieso wird's dann dein Quarterbacks-Coach, der das vielleicht mal interimistisch bei den Raiders gemacht hat, wunderbar, nachdem, wer war da? Josh McDaniels damals entlassen wurde, müsste es, glaube ich, gewesen sein.
Ja,
warum ist es nicht dein Offensive-Coordinator, Nick Holtz? Das ist aber gerade auch nicht das allergrößte Vertrauen in deinen Offensive-Coordinator, oder? Der noch ein bisschen höher gerankt ist eigentlich dann in der internen...
Ja, der... Der muss sich auf die Offensive Coordinator Aufgaben konzentrieren. Ich weiß es auch nicht. Ich hab mir die gleiche Frage gestellt. Ich habe keine Antwort gefunden.
Also das
ich
ist recherchiert. Schon
Da stand nichts dazu, warum das so ist, ob der Play Calling Erfahrung mehr ist als bei dem anderen. Ist auch nicht so. Also
warum ist der dann nicht dann Offensive Coordinator, wenn er es ja interimistisch schon gemacht hat, dann mach ihn gleich zum Offensive Coordinator. Also das ist ja ganz komisch, ja, sorry.
Das seh ich ganz genauso. Ich kann mir den einzigen Grund, den ich mir vorstellen kann, ohne es in der Recherche gefunden zu haben, Cam Ward. Dass der mit seinem Quarterback-Coach halt einfach 24-7 zusammenhängt, logischerweise, und das ihm vielleicht eine Sicherheit geben soll. Das ist das Einzige, was ich als Erklärung hätte. Aber das ist
da würde ich aber als verantwortlicher Franchise sagen, ja, du bist unser Nummer 1-Pick, unser Franchise-Quarterback, aber so viel legen wir dir nicht in die Hände, dass du da entscheidest, wie unsere Offense. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ob es so ist, ist auch völlig wurscht, aber ich war mehr als
irritiert,
als ich es gehört habe.
Aber nicht, dass er es entscheidet, Cam Ward, aber vielleicht, weil sie das im Hinterkopf haben. Aber ist, wie gesagt, einfach nur so herbeigeholt. Lass uns da lieber weitermachen. Also die Tennessee Titans und die Falcons verändern was in ihrer Offensive. Das kann auch nur besser werden. Ähnliches trifft zu auf die Houston Texans tatsächlich. Da allerdings in der Defensive, wobei auch auf die Offensive. Aber das Thema betrifft die Defensive. CJ Gardner-Johnson ist entlassen worden, dem man vor gut 4 Wochen ja nochmal einen Signing-Bonus von 6,5 Millionen US-Dollar gegeben hat, den man geholt hat, um diese Secondary zu stützen mit Erfahrung von einigen Jahren, auch erfolgreichen Jahren von ihm individuell, als auch mit dem Team, wo er war. Und jetzt ist es für mich die größte Überraschung in dieser Woche, der ist jetzt einfach mal entlassen worden. Tatsächlich, Christoph, ist es so, dass die Kollegen von ESPN eine lange Liste in einem Artikel verpackt haben, welche Big Plays er zugelassen hat und so viele wie noch nie in seiner Karriere. Also er kommt wohl einfach mit dem Scheme dieser Defense überhaupt nicht klar, hat Big Plays zugelassen, hat Touchdowns zugelassen und deswegen hat man jetzt diesen Schlussstrich da gezogen. Trotzdem finde ich, einfach direkt zu entlassen, ist schon krass, aber es ist halt die Leistungsgeschichte in der NFL.
Ja, ich glaube, es waren dann nämlich nicht nur sportliche Gründe, was man jetzt auch so hören konnte, hat er sich A dann über seine Rolle und die Spielweise beschwert. Das kommt dann vielleicht an das Sportliche rein, da es noch nicht so gepasst hat, aber es sind 3 Spiele gespielt. Aber scheinbar auch über Mitspieler beschwert, über Leistungen. Gab wohl dann auch schon eine Trade-Forderung von ihm. Und dann würde ich auch sagen, wenn du sportlich es nicht hinbekommst, wobei jetzt die Defense, die ist noch nicht so top, wie ich sie eingeschätzt habe, aber die ist trotzdem eine sehr, sehr starke Defensive. Also das wäre jetzt auch Quatsch, das auf die Defensive bei den Texans zu schieben. Aber dann eben nach 3 Wochen da schon einen Schlussstrich zu ziehen, kann es ja A, nicht nur sportliche Gründe haben, dann müssen B, diese persönlichen Gründe, wie er sich da verhalten hat, so schwerwiegend eigentlich gewesen sein, dass du sagst, ciao, dich brauchen wir nicht. So jemand haben wir bisher nicht gebraucht, brauchen wir nicht. Ciao. Finde ich krass, war ich auch sehr überrascht. Weil ja, leistungstechnisch lässt, glaube ich, auch zum ersten Mal ein 3-stelliges Passer-Rating zu. Aber es sind 3 Spiele in einem neuen Team. Das passiert auch anderen.
Ja, absolut richtig. Aber krasse Geschichte auf jeden Fall. Dann haben wir leider noch einige traurige Nachrichten, die uns alle auch mitgenommen haben, tatsächlich, als sie passiert sind bei uns am vergangenen Sonntag hier in der NFL-Konferenz. Zum einen Los Angeles Chargers Running Back Najee Harris ist bei einem Snap hängen geblieben und man konnte es sofort sehen. Ich habe das Spiel kommentiert, leider also die Achillessehne gerissen, Saison aus. Alles Gute, das tut ihnen weh. Und Myron Hampton noch als Rookie Running Back, aber Najee Harris als Veteran wird dann natürlich fehlen und diese Verletzung kennen wir alle in den letzten Jahren vor allen Dingen, ist eine richtig ätzende, eine schmerzhafte und kann mir nur das Gute wünschen, dass wir hoffentlich dann den Najee Harris wieder auf dem Footballfeld sehen.
Genau, noch ein Running Back mit Saison aus schon bestätigt, James Conner von den Cardinals, das sah ja auch überhaupt nicht gut aus, ich weiß gar nicht, Fuß, Knöchel, irgendwie sowas ist auf jeden Fall so schwerwiegend, dass er eben die Saison nicht mehr zurückkommen wird. Trey Benson und Amari DeMarcado, dann das Cardinals Backfield, ist jetzt auch nicht sofort auf den ersten Blick oder beim ersten Hören, dass einem die Knie schlottern.
Und dann haben wir letzte Woche noch drüber gesprochen, dass von den Snaps die Spieler fehlen, die Niners eigentlich in der letzten Saison nur in den Top 5 waren, in Anführungsstrichen. Aber es geht tatsächlich mit Verletzungen weiter. Nick Bosa, wo man erst dachte, nach dem Spiel, jetzt in der vergangenen Spielwoche 3, vielleicht ist es nicht das Kreuzband. Tatsächlich hat sich dann einen Tag später leider bestätigt. Es ist Kreuzbandriss bei Nick Bosa, ein herber Ausfall zum zweiten Mal jetzt. Vor 5 Jahren hatte er einen Kreuzbandriss im linken Knie. Diesmal hatte er einen Kreuzbandriss im rechten Knie, also eine frische Verletzung, macht die Sache auch nicht cooler. Und Christoph Trent Williams, der Offensive Lineman von den Niners, hat gesagt, natürlich gibt es die Next-Man-Up-Mentality in der NFL und auch bei uns, aber trotzdem macht das was mit dir als Mitspieler, wenn so ein Spieler dann fehlt, den wir eigentlich mit 4 bis 5, so sein Zitat, Spielern ersetzen müssen. Das heißt, in der Niners-Defense ist nach dem Bosa-Ausfall natürlich ein bisschen mehr durcheinander, als man es ja vielleicht vermuten würde. Auf jeden Fall ein herber Verlust und eine schlimme Verletzung.
Genau, Next Man Up, außer bei Quarterbacks und ehrlich gesagt auch bei Nick Bosa. So einen haben sie nicht nochmal. Ja. Das ist ein harter Schlag, da stehst du 3-0 und bekommst eigentlich trotzdem wieder lauter Verletzungsrückschläge. Gute Besserung, aber das, also bei mir zumindest schmälert das die Chancen auf lange Sicht schon gehörig bei den Niners. Michael Williams, der ja auch zwischenzeitlich raus war, der kam dann, glaube ich, wieder zurück. Trotzdem, Bosa ist ein verdammt harter Schlag. Also das ist schon... Oh, bitter, ja, dass die Stars da, also Verletzung immer bitter, aber dass die großen Namen da schon wieder raus sind, lange raus sind.
Ja, so ist es. Und dann haben wir noch einen, der auf die Injury Reserve Liste gesetzt worden ist von den Detroit Lions. Die haben ja der Monday Night Football gespielt, der hat da schon gefehlt. Trotzdem vorhin nochmal als News, Marcus Davenport von den Lions, der Pass Rusher, mit einer Brustverletzung wird mindestens 4 Wochen wieder fehlen.
Letztes Jahr auch nur 2 Saisonspiele. Und dann haben wir noch, wir gehen jetzt nicht alle Verletzungen durch, Terry McLaurin, der Wide Receiver der Commanders, Quadrizepsverletzung ist questionable, geht vielleicht eher dahin, dass er nicht spielt, aber der ist vielleicht der, die beste Chance hat zu spielen. Alle anderen sind halt doch tatsächlich länger. Ja. Leider raus. Und dann wollen wir es jetzt mit Verletzungsgeschichten auch sein lassen und kommen zu was Historischem, dem ersten NFL-Spiel auf irischem Boden, das also als Regular-Season-Spiel, dann zählt London, das kennen wir schon. Jetzt gehen sie nach Irland, nach Dublin, kennt man auch schon vom College-Football. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wir haben uns am Tag zuvor schon mit Michael McQuaid unterhalten. Die ganze Nummer eben, Irland, was sind die Erwartungen, was ist Football in Irland, was ist für ein Matchup überhaupt, habe ich noch gar nicht gesagt. Steelers gegen Vikings, Sonntag 15:30 Uhr. Ja. Also klingt alles wunderbar, aber der gute Michael weiß noch ein bisschen mehr von vor Ort zu berichten.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, dann freuen wir uns, dass er da ist. Michael, first of all, thanks very much for your time. Biggest question, of course, how big is the anticipation for the first NFL game on Irish soil? I think it should be very, very big.
Dankeschön. Thank you very much for having me on. I'm going to try and speak as slowly as I can because every time I go to a game in like Munich or Frankfurt, or in this case this year Berlin, everyone looks at me and is like, what is this guy saying? We have no idea. Guys, I'm really excited. We're obviously recording this a few days out from the game, and excitement has reached fever pitch. Like, we have like our main sports are like Gaelic football, hurling, rugby, soccer, football, and when you turn on the local news and they're talking about the NFL, you're like, wow, like it means a lot. Like, you know, like you guys, to go to a game in London, especially, we all have to get on a plane. And I think it's just great to see the NFL really. I think I'm doing them a disservice by saying, take this market seriously. They are taking this market very seriously, but just to see them come over here and play a game on a personal level, it's incredible, and I just can't wait for Sunday. It's going to be fantastic. It reminds me of the game in Munich when it was the Bucks and the Seahawks, to be honest. Mm-hmm. It's just, there's that anticipation. I know Tom Brady was there that day, but it's really, really cool.
For sure. By the way, Tom Brady was warming up right behind us too. This was pretty crazy. I will never forget that one. And I can
tell you
this.
We saw him falling down in front of us. Falling down.
True, yeah. And I can tell you this. I was standing in the first quarter during that game, and I was just smiling because of the energy was going on, because all the fans are waiting for this moment. And I guess it will be the same in Croke Park with 82,000 fitting in. Of course, for the Steelers and Vikings game, historic one. But maybe you can tell our viewers what is your history with the NFL? Because I saw you were covering it like for 7 and 8 years now, if I'm not wrong.
Yeah, I've been very lucky to obviously first off be a fan of the league for maybe the last 15 years, and started doing like fan pages like 10 years ago. And for some reason, I only started this during COVID. We started to think, okay, like let's do something for the Irish market. Let's have some fun in Ireland. And yeah, guys, it's just really popped off. It's been good fun. I had a job with Gridiron Magazine in the UK. We'd done some stuff in Deutschland when it first kicked off with some people. my friends Tiziana Hull and Julian Barsch. I've probably completely mispronounced their surnames, and they're going to kill me. But no, it's really, really cool. I think the opportunity now, I think for all of us guys, whether it's in Ireland or in Germany or in like the DACH region or wherever, it's just awesome to see the league grow. And I owe an awful lot to the people at the NFL to give these opportunities. It's something I'm very, very fortunate to do, very, very proud of. I've had the chance to go to the last four Super Bowls, and just love having, as we say, having the crack, having the fun, putting in the hard work and just trying to make a difference here. And when you see Gaelic footballers, different like athletes here, genuinely consider a pathway to the NFL through the IPP, or whether that's in the European League of Football, or a lot of young guys now in college football, you know that you're making a difference, not just for them, but their family as well from covering them. So it's so much more. Yes, it's the NFL, but it's turned into so much more, and it's really a blessing, to be honest.
How big is the NFL, is American football in Ireland? Of course, that they go to London, the UK, makes sense. Then Germany, makes sense. Now a country like Ireland, how big is the NFL?
It's funny, like this is my go-to saying this week. The first place you're going to hit when you want to go to Europe, apart from Iceland, is going to be Ireland. So I feel like it's a natural fit to have a game. And I genuinely mean that. I know it's funny, but like, it's not huge. It's growing and growing. We've got flag football kits sent to every school across the island of Ireland, both Northern Ireland and the Republic. We share the same television coverage that the UK does. And we now have coverage in Ireland as well for the international games and the Super Bowl, which is really cool. I guess the best answer is it's growing. Like, we've been very lucky to do events over the last few years, and it's just grown and grown, and we can see more and more people come to it. I don't have an approximate figure for how many people out of like 7 million that are fans, but I know they're expecting like a quarter of a million to half a million to watch the game minimum on Irish television on Sunday, and that is really cool. There's a lot of people that are like hardcore diehard fans. There are people that are in between. There are people that hate it. There are people that have like NFL fantasy groups and get into it that way. And you know what? Like, regardless what way it is, if it gets people talking about it, I think that's a good thing.
Do you have an idea which teams are the most popular? For example, in Germany, of course, we have, for example, the Seahawks, because during that time, the free TV coverage started when the Legion of Boom was big. Is there any team, for example, the Steelers, the Vikings, who have a big fan support in Ireland?
Shout out to the German Seahawkers there. I like that. Good guys. Yeah, like it's funny. Like, a lot of guys grew up in the 80s, and I would say it's like Germany, but like a little bit different. Like the 70s, 80s, 90s, Dolphins fans. And obviously, you know, bandwagoner, I'm joking, Patriots fans in the early 2000s.
Sure. That was the same here in Germany, for sure, yeah.
Chiefs, I guess, yeah, at the moment.
Yeah, they're like the Man City of the NFL when it comes to soccer. We've got also a lot of 49ers fans because of the 80s and 90s. And it's funny because you speak to these guys, and I'll not say his name, but there was a guy that said to me that he went to like a newsagent's, like a store in the city centre or downtown in Dublin in the middle of the 1980s, 4 days after a game on Sunday, just to check what the scores were. That's how far we've come from, like, that's, you know, crazy, this to this. There's been a long history of college football here, so there's a lot of interest in different teams, a lot of Notre Dame fans here, obviously a lot of Steelers fans here as well. Green Bay is big here.
Actually the same like here in Germany, to be honest.
Yeah, for sure. Yeah, for sure. And of course, the market will be now, Christoph mentioned already, the Pittsburgh Steelers, who have this home game, the first regular season game in Ireland. Also, maybe because of the history of the Art Rooney ownership, they have like Ireland roots, and also the New York Jets and the Jacksonville Jaguars. Do you recognize that these three teams are doing a lot in this week, of course, a few days before this Dublin game, or especially this year? And is this growing as well with the fan base there and the experience maybe they can get around in Dublin through this game?
Yeah, and you can add the Chiefs and the Packers to that as well. It's funny because I guess because we speak the same language as people in the UK generally, we now are sort of benefiting from different teams going, okay, well, if we have UK marketing rights, let's jump into Ireland. It's a 40-minute flight from London or whatever. So I guess that definitely helps. In terms of this weekend, I want to get this correct. Obviously, the Vikings and Steelers have a presence here. Chiefs House, I believe it's called. I don't even know what it's called in German. That's awful, sorry. And also the Packers have a bar here as well. Don't think the Jets or the Jags are doing much this weekend, but they've done a lot throughout the last year, and maybe they're looking at it in a way of coming at a different point. The Steelers is maybe the one big storyline, and I guess if you've got a lot of German or the Steelers fans from the DACH region wondering why on earth are the Steelers playing in Ireland, the Rooney family is probably the best story because it's like the real modern American dream. You leave the island of Ireland in the 1840s at the height of the Irish famine. You move to North America and nearly 200 years later, you bring your team home. I mean, that is insane.
That's crazy, yeah.
Dan Rooney, who is sadly no longer with us, former US ambassador to Ireland from 2009 to, I think, 2013, he was the first ambassador to visit all 32 counties, both north and south of the border. And the Rooney family are originally from Newry in Down, which is actually just over the border in Northern Ireland. And later on this week, they're going to do something that a team has not really done before. They're going to, they haven't done before in the sense of when a game is in like London or Germany. They're going to travel from Dublin up to Newry and up to Belfast and do flag football camps and give back to the local community. And look, as an island which has developed and evolved a lot over, I guess, what was conflict over the last 40 to 50 years, Dan Rooney done a lot for promoting peace on this island. And regardless of your belief, I'm sure he will be looking down and smiling on Sunday when he sees his Steelers team run onto the field. And Aaron Rodgers, I just thought about this morning. The last time Aaron Rodgers had a flag on his back, running onto the field, we all know what happened. I'm presuming that please God it doesn't happen again, but he's going to run on.
What turf is it in Croke Park?
This is the thing as well. So like, you obviously hear players talking about playing on, let me be careful, certain types of turf. Croke Park is just grass.
Natural grass. Yeah. But it was a topic after the first German game in Munich. They also said, natural grass.
The pitch was not perfect for football. It was fine for soccer. Let's keep that pronunciation. But for football, it wasn't perfect. American football.
Yeah. Sure.
It was awesome, though. That's the best experience I've ever had in Munich. That was better than the Super Bowl for me. I was on the flight. I'm not even joking. I was on the flight home the next morning in tears. Like, that was...
I was special. But you will get this because Munich was the Bucks Seahawks fan was that first experience. Now you get this first experience, this once in a lifetime. You have the start, of course, something new starts now on Sunday. So I guess it could be more or less the same. That's the hope, I guess.
Yeah, I hope so. But like, I think it's going to be so hard to emulate what happens in Germany. Correct me if I'm wrong, but like, they put red zone on after the game in Munich in the stadium or outside the stadium, and people were partying and having fun.
Of course, in Germany, don't watch a red zone. It's the end zone, our German.
There you go.
German red zone. So probably was the end zone.
I'm sorry, guys. But yeah, it's just...
Just joking.
No, you're fine. I could... maybe I'm wrong, and people from Germany, from the DACH region, please let me know, but... You could really sense the fandom. You could sense how much it meant to people. And I think for a lot of people, that's what I'd love to experience on Sunday. We don't know officially if it would happen again. So we have to enjoy it. We have to embrace it. You know, Dublin is not a huge city. It's a major European city, don't get me wrong. But if you put it up with the likes of like London, Berlin, Sao Paulo, it's crazy. So it's... it's an honor, guys. Like, it's something that I'm extremely excited for, and it's going to be very, very hard to sleep over the next few nights.
Yeah, sure. I mean, that's quite similar because Munich is also not the biggest city in Germany, of course. And but I can just say it again. It was like this energy from everybody. Like, hours before kickoff. We had our production meeting, I guess, like 4 hours before kickoff, and the whole floor to the stadium was full of people. And I was getting back to the studio in Munich after the pregame show, and I had just a few minutes, and this energy swapping over me, and I was like, I felt tears, I felt goosebumps, I felt a smile, and I think it will be also for the Irish folks, because it's the first game for you people there, and I guess there are a lot of different guys with different favorite teams, and it doesn't matter at all. It was just this energy, and I wish you all the best for this game and for this weekend, because I can just tell again, Christoph, we say it also, that was a banger, like Seamus would say from the Irish. That was crazy, and all the best for this.
And can you sing Country Roads? Because then it's a home run.
Yeah, we're the birthplace of Country Roads. That's true.
I can sing NFL, Country Roads, and I can sing that other song. I can't remember what it is. That really famous German song. Is it, I can't
we
say
have a lot
it.
Of
it's
famous like, Germans, and we are known
like,
for
is
our
it like the Spaceman
popular
song, or
music.
Have I got that wrong? You like the mm-hmm.
Ah, it's the yeah. Völlig losgelöst.
That's like that yeah. stuff's epic, and I will.
That's only when we score in soccer, but it doesn't happen often at the last
yeah.
weeks.
Well, it's better than the music that Bayern Munich play whenever they score. It's like a circus, yabba dabba doo. I will say for the German fans that are listening to this, God help you. In Ireland, I mentioned Gaelic football and hurling. Like we have, like this is a sport, or these are sports, and there is the ladies' version, female version, camogie as well. These are sports that are played in every village across the island of Ireland, north or south. And until like 15 years ago, like no sports outside of those were allowed in Croke Park. So mm-hmm. in the space of like, I think like 15, 20 years, we've had, because the Aviva was being built, we've had Ireland soccer, Ireland rugby, which is like that's the one thing we're good at, rugby. Like everyone loves rugby here. But this is not normal for us to have a game that's not a Gaelic or Irish sport mm-hmm. in the stadium. So there is a real talking point around it. I think it's very positive. And I think for a stadium as big as Croke Park, it's important to, you know, show itself on a world stage. And hopefully when people see it on TV on Sunday, they're impressed by it. For a lot of people, it's home. It's where your county, where your team plays. So, you know, where you're from is where you play for, and it's not like soccer or different things. And it's very, very special to a lot of people. And the capacity is usually 82,000. It's going to be 76,000 on Sunday. Mm-hmm. And mm-hmm. I just can't really imagine what it's going to be like, because the field is huge. The field is very big. And I know Berlin is going to be like that also, because it's very open.
Yeah.
A bit like West Ham's Olympic Stadium. I'm not saying people need binoculars, but I'm just, as a fan, first and foremost, I'm so interested to see how it's going to look. And man, just so excited, to be honest. Cannot wait.
And maybe you can tell us, what is Dublin or the Croke Park doing
exactly
outside of the stadium? Because there's always this NFL experience stuff going on. And maybe you can tell us also, what are you are doing maybe the day before, or also on game day? So, because I know a few guys from Germany and going to the Dublin game, and it is a special place. It is a special moment for you. But what can fans experience if they go to Dublin, if they're not from Dublin, during this NFL weekend there?
I think it's important just very quickly also to mention, we've been talking for the last 15 minutes about the NFL. We're very lucky to be the home of college football in Europe. I've heard rumors
True,
about
yeah.
a game in Germany, and I'm going to move on very quickly mm-hmm. from that. But hopefully that happens for you guys.
But Belichick is coming to Dublin, so you can top this.
Yeah, like I honestly, I hope if you guys get a game that they put it on like the Friday or Sunday, so we can both like do both and mm-hmm. have good fun.
Yeah.
But we're very lucky to have both college football and the NFL now. In terms of the city, the thing that I love about Dublin is everything is just so close. It's a 20-minute walk from downtown to Croke Park. In terms of this week, we have got a Steelers bar, a Vikings bar, like you have in Germany, obviously, the team bars. As I said, Packers and Chiefs as well. The Chiefs and Packers have got like alumni coming over as well. It's not just the two teams that are playing. I believe that Jerome Bettis is coming over for the Steelers. Mm-hmm. There's a lot of stuff going on there. And then there's going to be events going on there throughout those days. Dublin Castle has got a like interactive experience. There's an NFL kicking competition. I believe my guy, I should probably say his name, Tig Leader, is going to be there as well. The guy with the IPP, he found Lenny Craig for the Falcons. So, yeah, like just so much going on. There's a Super Bowl experience where you get to see the Lombardi Trophy. There's an NFL store in the city center. There's a Steelers Pro Shop that's there for not just this weekend, but the whole season, which is insane. And I haven't got it with me, but there's like an Irish terrible tile. I don't care if you're a Steelers fan or not. Buy that tile because in like 2 years time, they're going to be worth so much money. So buy them. They're like 15 euro. It's incredible.
A special day. Yeah, for sure.
We have a big night on Friday nights, which is not NFL. Imagine like football bromance. If I can say that in this podcast, feel free to edit it out. Divided by like 100. We have like 200 or 300 people coming just to have some fun. Nice. Greg Rosenthal, different guests. And then Saturday, the commissioner is in town and there is a big event with the commissioner. And yeah, there's stuff happening. Like the place is crazy. Like imagine, I know this happens in Germany, but because Dublin is such a small city, the whole city is decked out in Steelers, Vikings colors, NFL colors, like from the airport right to the city center. It's just, it's really incredible. And I think for me, I really need to appreciate this over the next few days because it's just, I can't stop smiling, you know? It's fantastic.
Just enjoy.
Yeah, we see your smile. That's so great to see. And I mean, we have a matchup. We talked all about what's going on before, maybe after the game, but there is a game, obviously, the Vikings and the Steelers. What is your impression? I mean, after last weekend, it's more interesting than it could have been because Carson Wentz looks like a quarterback. And I mean, yeah, the Steelers... I saw Aaron Rodgers at the Packers in London. Hopefully he doesn't play like S. in London. That was horrible against the Giants. But I mean, the Steelers want to go to the playoffs. So it is a very interesting match sport-wise. So it's not only Team A, Team B, and that's for nothing. But it's sport-wise a very important game for both teams.
It's really interesting because you've got two elements. You've got the sporting element and you've got the heritage element. So first off, I find it natural that a ginger quarterback is playing in Dublin, playing Carson Wentz. But the funny thing is, like, the guy that should be playing has got an Irish surname.
You made my day.
obviously, Kevin O'Connell as well. I feel like Ireland is built half of America. And I know a lot of Germans have as well, because I drove from Chicago to Green Bay for the draft, and the amount of German place names was incredible. I was like, wow. In 1997, there was a preseason game, and we all know how seriously the NFL teams take preseason. They don't, in case you don't realize that, folks. Dan Rooney and his wife, Patricia, basically went in and made it quite clear to Coach Kyer at the Steelers, it was against the Bears, saying, we want to win this game. Like, we want the trophy. We want it. Like, they were playing the Bears, obviously owned by an Irish-American family as well at the time. So they won that game, and that trophy is still in their trophy cabinet. So in that sense, I feel like there is going to be a lot of pressure on the Steelers to win this game. I don't think it's a negative pressure, but I feel like the team, the Rooneys...
You want to win this game. Like Robert Kraft with the Patriots, they came here to win this game. Okay, there wasn't a good team at that moment, but they came here and it was... You could feel it. They want to win this game. They want to win this game in Germany. And now I think the Steelers in Ireland now.
And I do feel like for the Steelers, it's a little mini Super Bowl in that sense. Like, it means an awful lot to them. I've been very lucky to work with them over the last couple of years, and I know how much they've put into this market. They really want to win this game. That Vikings defense is really, really good. And anytime you're going up against Justin Jefferson in the offense, it's going to be difficult. Certainly, the Steelers made progressive steps on the offense and on more so on the defense against the Patriots. You know, every guy is going to have to be on it. I really do think it's going to be a tight game. I think for the neutral, just watching the game on Sunday afternoon in Germany or anywhere across Europe, wants to see an entertaining, a tight game. I think anytime we watch a game internationally, we want to see a game which is fun to watch and it's not one-sided. And I hope that the people of Ireland and the people that are traveling over here and the people that are watching the game have a game where it's close, it's fun, it's exciting. And more importantly, at the very, very end, they're saying, when are we going back to Dublin again? Because I want to see that again. That's the one thing I want people to be thinking when they walk out of the stadium or maybe turning on you guys on Sunday, whenever the early window starts.
Definitely.
Absolutely.
And to add, I was I was really looking forward after last weekend now, because everybody's talking like Justin Jefferson, DK Metcalf, of course now not JJ McCarthy, Carson Wentz, Aaron Rodgers, but both defenses are pretty legit, I would say, at least after last weekend. And
I
know your opinion.
With the Steelers, I'm not so high as many others, but you corrected it with last week. That looked much better. But the Steelers defense, it will be a very interesting test against Jefferson. Addison. He's back.
Yeah.
Or Jordan Addison is back.
I believe he is back at the time of recording. Jack Sawyer had a really impressive game for the Steelers 2 weeks ago. TJ Watt looks like he might be reaching a different level going into this game. You obviously want to see more from Cam Hayward. And yeah, man, like the Vikings are stacked as well. Like that's the thing. Like the way that the Vikings, and I understand that Browning literally took the ball and handed them the game on Sunday in week three. But like, that Vikings defense are no joke, and certainly Rodgers, I think this is going to be his fourth time playing internationally. He's going to have his hands full, and it's going to be on him to run the ball, to find ways effectively of getting down the field. And I think for the Steelers and for the Vikings, it's going to be taking the emotion out of the game, especially for the Steelers. You know, it's a normal game week. They both fly in Thursday nights. There is going to be a bit of, as we say, hoopla madness. you have to get around that. They're both staying pretty far away from Dublin.
Okay.
To an extent, I can't say any more than that, but they're not staying in the city centre. So get away from it, go in, get the job done, get home and have good memories from it. I think it's going to be very special. And hopefully, like, I mean, if I take my hat off here, metaphorically, I would like to see the Steelers win it, because I feel like it would mean a lot to their family, to the team, to the organisation, because we don't know when they're going to come back again, because they haven't played internationally in 12 years. So it's a big deal. And then hopefully in that sense, hopefully the Vikings win in London, so they have a successful trip as well.
True. Exactly. They stay in the in Europe, on the island.
Well, I heard Jim Nance say on Sunday that they're on a two-week trip in the UK. And you can imagine that went down very well on social media. I'm joking. It's fine. It's all good.
Sure.
I love Jim Nance.
Yeah, but that would have been my last question. If you know when the teams are coming and where they're staying, of course you cannot mention the hotels or anything. But we experienced like the teams are doing it different or did it different in Germany. The Dolphins were a whole week here, and the Chiefs, for example, just came in on a flight in on Friday. So they're both coming on Thursday then, if I understood you right correctly.
It seems like they're both flying in on Thursday night to get in on Friday morning. What can I say without getting in trouble? I believe they're training in the afternoon. So they'll train, they'll go to bed, they'll probably be wrecked, exhausted, but they'll go to bed and then be accustomed for the Saturday. It seems to be the way to go. I think it's more NFL control, to be honest with you now. But look, I'm just happy they're on the plane. Bring them over on Sunday. It's fine. Let's have a great game, you know?
That's what I want to say. Maybe some German fans now listen to you and thinking, oh, he's smiling so much. Dublin is a great city to visit. I haven't been there, but what I have been told. So let's take a flight, go to Dublin, watch that game, come home, drink a little bit of Guinness, have
one
a nice weekend.
One or two.
One or two. And like, I mean, when you look at that, early and late slate, and Sunday night, like Micah Parsons going up on Sunday Night Football against the Cardinals. Yeah. There'll be a lot of watering holes in Dublin, shall we say, that are open late on Sunday night. I think, look, if you're an NFL fan and if you're on the fence, if you're in the dock region right now and you're on the fence of coming over, book the flight. And if it's too expensive, fly into London, fly into Belfast and get the train down. It's going to be an incredible weekend. I'm biased. I think it'll be the best ever internationally. I genuinely think it's going to be that good.
Also, sehr, sehr unterhaltsamer Dude, der Michael. Der freut sich auf jeden Fall auf dieses Spiel und auf euch alle, die da sein werden. Vikings Steelers dann in Dublin. Wirklich, wirklich cool. Wir kommen mit der nächsten Thematik ums Eck, und zwar die Vorausschau auf Woche 4. Und wir haben ja noch 6 Teams, die ungeschlagen sind, also mit 3 Siegen und keiner Niederlage in dieser Saison.
Ich habe es nicht nachgeschaut.
Es sind 6. Es sind die Niners, die Colts, die Bills, die Chargers, die Eagles und die Bucks. Und die Eagles und die Bucks spielen gegeneinander. Und deswegen haben wir gesagt, komm, das gucken wir uns nochmal an, weil die kennen sich schon in den vergangenen Jahren immer mal wieder aus den Playoffs. Und ich habe extra nachgeschaut und mit der Frage will ich starten. Und zwar nicht, dass sowohl die Eagles als auch die Bucks in Woche 3 mit irrem Finishes oder geblocktem Zeug und sonst was gewonnen haben, sondern die Tampa Bay Buccaneers sind in den 5 Spielen von Jalen Hurts tatsächlich sein Angstgegner. 1-4 sein persönlicher Rekord. Gegen kein anderes Team hat er so einen schlechten Rekord. Und die Frage, ob die Eagles vielleicht eher stolpern als die Bucks, denn die Bucks Defense hat sich ja soweit auch ganz gut gemacht, auch wenn sie es in allen 3 Spielen spannend gemacht haben bisher.
Ja, ich bin bei dem Matchup tatsächlich eigentlich auch komplett über die Bugschiene gekommen. Weil bei den Eagles, ich glaube, das ist jetzt allen klar, irgendwie sind die noch nicht bei 100%. Wenn sie aber die Muskeln spielen lassen, wie in der zweiten Halbzeit gegen die Rams, ja, dann kann es bedrohlich werden. Deswegen, die Eagles sind gar nicht so spannend dann. Irgendwie auch bezeichnend, dass sie wieder so langsam reinstarten. Aber das scheint einfach das Ding bei den Eagles zu sein. Mhm. Die könnten aber jetzt einen Franchise-Rekord an Siegen in Folge einstellen. Das wäre nämlich der 10. Sieg in Folge, wenn sie die Bucks schlagen sollten. Und ja, diese zweite Halbzeit hat er dann schon gezeigt. Auf einmal kann man doch AJ Brown anwerfen. Der kann ja doch was. Welche Überraschung hätten wir alle nicht für möglich gehalten. Jalen Hurts hat dann auch so diese Intermediate Range für sich entdeckt. War ja in den ersten Spielen kein einziger Pass in der Range. 10 bis 19 Yards. Das hat er jetzt besser gemacht. AJ Brown muss man sich mal vorstellen. Der war eine Halbzeit lang ohne Catch. Fucking ja, AJ ja. Brown. Einer der besten Receiver der Liga.
War in der ersten Woche im Eröffnungsspiel 4 Viertel ohne Catch. Der hatte im Two-Minute-Warning seinen ersten Catch. 35 Yards in den ersten 2 Wochen, jetzt letzte Woche über 100 und sein erster Touchdown. Und das kommt jetzt halt wieder, weil wir haben auch viel über Saquon Barkley gesprochen. Wir reden ja generell viel über die Eagles, das kann man vielleicht ein bisschen sein lassen. Aber das Passing-Game kommt so langsam in Fahrt, wohl, weil du richtig sagst, Intermediate und nicht immer versuchen, das Größte zu machen. Und in Woche 1 und 2 hatte Jalen Hurts immer noch das Thema, okay, Fenster zu, ich traue mich nicht, ich werfe nicht, ich scramble lieber. So hat er auch 2 Touchdowns gemacht in Woche 1. Und jetzt nimmt er aber auch mal ein paar Würfe in den Momenten, wo man erstmal denkt, okay, die Coverage der Defense, die ist vorhanden, aber das Vertrauen, wie du es so, glaube ich, auch formuliert hast, kommt so langsam wieder auch in diese Passing-Offense. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel, weil wenn man dem Glauben schenken darf, dann werden die Eagles halt wieder immer besser. Das war ja vor 2 Jahren auch schon mal so.
Es scheint so zu sein, ja.
Und trotzdem ja, kommen mit den Bucks halt Jungs auf den Platz, die genau das attackieren können, diese Intermediate-Passing-Geschichte von Jalen Hurts auf AJ Brown und so weiter.
Also erstmal schön, dass sie Pässe von 10 oder mehr Yards entdeckt haben. Glückwunsch nach Philadelphia, dass das möglich ist. So ein Quarkarm hatte eigentlich nicht Jalen Hurts, dass es nicht weiter hätte gehen können. Ich habe mir nochmal die Spiele angeschaut bei den Bucks. Die waren schon so ein bisschen verwundbar in dieser Intermediate Range. Und die Quarterbacks, gegen die sie bisher gespielt waren, Penix, Stroud und Tyra Taylor. Da kommt jetzt schon eine bessere Offense mit einem besseren Quarterback, daher würde ich jetzt mal behaupten, weil von Stroud halte ich immer noch einen guten Quarterback, aber A, macht er selber Fehler und B, sind einfach die Umstände katastrophal bei den Texans. Das soll jetzt aber nicht heute das Thema sein, wir können jede Woche über die Texans reden. Deswegen, das habe ich gemeint, ich bin so ein bisschen über die Bugschiene eigentlich rein. Was muss denn passieren, dass die das gewinnen können? Und ich weiß nicht, ob es ein 4. Mal in Folge klappt, so ein Fourth-Quarter-Comeback hinzulegen. Das hat jetzt immer funktioniert, dass es ein Game-Winning-Drive von Baker Mayfield gab. Aber Mama Mia, hat der Coronis. Ja. Aber genau über die Schiene bin ich da auch gekommen, wie du sagst, dass Mayfield eben bislang echt gut performt hat, auch gegen die Eagles. Das letzte Duell war letzte Saison in Woche 4. Da gab es einen 33-16 Heimsieg. Und davor hat man in den Playoffs gegeneinander gespielt. Da gab es einen 32-9 Heimsieg für die Buccaneers. Also das waren 2 extrem deutliche Siege. Und was da eben sehr auffällig war, da habe ich auch nochmal reingeschaut, kurze Pässe, Quick Game, und das hat mit Mayfield wunderbar funktioniert. Dieses letztjährige Duell, das habe ich mir insgesamt so ein bisschen dann zur Seite geschoben, weil der AJ Brown und Devonta Smith nicht da waren. Und wenn die nicht da sind, ist natürlich die Offense bei jeder Mannschaft automatisch schlechter. Dieses Playoff-Spiel war dann so ein bisschen mein Anker für dieses Matchup. Und ich habe mal nachgeschaut, bei kurzen Pässen hat er 233 Yards, war sein Season High von vor 2 Jahren in der Saison, nur 6 Incompletions, 2 Touchdown-Pässe und eben auch 2 Touchdown-Pässe, wenn er unter 2,5 Sekunden geblieben ist. Da waren es 209 Passing Yards, war auch sein Season High vor 2 Jahren. Also er läuft gegen die Eagles immer richtig stark ab und das ist dann immer so die Baker Mayfield Masterclass gegen Philadelphia. Und das halte ich für dieses Jahr auch nicht ausgeschlossen, weil die Eagles dann uns so viel noch nicht gezeigt haben, dass du von vornherein ausgehst, ja gut, die schalten in der zweiten Halbzeit wieder hoch, passt schon. Das ist irgendwann schon ein bisschen kritisch dann.
Und ich finde, man hat eben auch, um das mit dieser Bucks Offense weiterzuführen, von der Eagles Defense gesehen, jetzt auch gegen die Rams, dass die eben auch verwundbar sind und da so ein paar Thematiken haben. Ne? Deswegen, ich glaube, Baker Mayfield braucht das. Der braucht so einen Top-Gegner, um da zu performen. Man muss aber auch sagen, und das sah letztes Jahr auch besser aus bei den Tampa Bay Buccaneers ohne Mike Evans und ohne Godwin. Warum sage ich das? Weil Mike Evans ausfallen wird. Der wird zumindest mal ein paar Wochen fehlen. Vielleicht nicht so lang wie in der vergangenen Saison, da waren es 3 Wochen. Problem ist nur, Baker Mayfield mit Mike Evans 10 Siege, 4 Niederlagen. Ohne Mike Evans 0 Siege, 3 Niederlagen. Und in allen Statistiken, sowas wie Passing Yards pro Attempt, Touchdown etc. pp., ist er klar schwächer ohne Mike Evans. Und ich habe mich sehr auf dieses Matchup gefreut, denn Ebuka funktioniert überragend, das mit Evans hat überragend funktioniert, mir hat diese Bucks-Offensive richtig gut gefallen, selbst das Laufspiel wurde besser, auch ein Rashad White hat Snaps bekommen und richtig gute Dinge gezeigt als Running Back Nummer 2 am Ende des Tages. Jetzt fällt Evans aus, es könnte Chris Godwin wieder spielen, hört man, das ist aber noch sehr fraglich, kann sein, dass er aufdribbelt, wäre natürlich ein Riesending.
Ja, weil du gerade sagst, sehr fraglich. Mein letzter Stand der Dinge war, dass er gute Chancen haben soll tatsächlich.
Ah, okay.
Das klang dann für mich schon wieder ein bisschen, ob er dann wirklich da ist. Er kommt aus einer langen Verletzung wieder, ob er dann auch, was ist der dann, bei 70-80% ohne Spielpraxis. Aber da war ich schon mit guten Chancen. Klingt für mich dann besser, als ich es vermutet hätte, ehrlich gesagt.
Ja, ja, das klingt auf jeden Fall besser als
der Frage. Das sowieso.
Das können wir mal festhalten, ja. Ja, das wäre natürlich ein Riesen-Push. Brauchen sie, glaube ich, aber auch. Also ich glaube, wenn jetzt Godwin und Evans nicht dabei wären, alles auf Ebuka zu stützen, das geht in dieser Offense nicht mehr so gut wie letztes Jahr, auch wenn man gesehen hat, dass er eben keinen Sieg geholt hat ohne Mike Evans. Es war halt besser, als wir gedacht haben. Deswegen ist das für mich ein Schlüssel, ein Schlüssel, wo ich sage, wenn Godwin spielt und Ebuka, dann kann man die nämlich auch jeweils immer mal switchen. Beide mal im Slot, beide mal outside. Wobei natürlich Godwin eigentlich fast gefühlt immer im Slot spielt. Aber das, finde ich, könnte ein Gimmick sein, um diesem ganzen Mike Evans Ausfall entgegenzuwirken, gegen diese Eagles Defense, die, wie gesagt, auch verwundbar sein kann. Das wollte ich nur nochmal sagen. Also das müssen wir beobachten, was dann mit Godwin ist.
Ich wollte nur bei der Personalfront sagen, auch Tristan Wirfs. Beim Left Tackle hofft man auf ein Comeback. Da würde dann Graham Barton von Left Tackle wieder auf Center wechseln, wo er eigentlich daheim ist. Der hat ja 3-mal auf der linken Seite ausgeholfen, nachdem meine ganze rechte Seite mit Mark und Goedeke raus ist. Wäre das natürlich ein Riesen-Upgrade, wenn Tristan Wirfs überraschend schnell dann zurückkommen würde. Auch das will ich jetzt heute, wenn wir aufnehmen, Mittwoch noch nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber Wirfs wäre vielleicht sogar noch wichtiger als Godwin, wenn er in der Woche mit dabei wäre, weil das wäre natürlich schon ein krasses Upgrade, denn Evans, gehen wir davon aus, dass er nicht spielt, dann will ich schon auch sehen, dass das Laufspiel noch ein bisschen besser wird bei den Bucks. Das war jetzt solide, da hat Bucky Irving selber die Messlatte extrem hochgelegt. Der beste Rusher ist eigentlich, also der explosivste Rusher ist bisher eigentlich Mayfield. Das ist dann immer, wenn er anfängt zu scramble, der hat schon 6 Explosive Runs. So viel haben Irving und White zusammen. Und das sind deine beiden Running Backs eigentlich. Und
Explosives aufstehen und Trash-Talking hat er auch Explosive.
Ja. Das hat er auch, aber da war immer schon Explosive. Das wäre auch mit einem Kreuzbandriss, mit einem Achillessehnenriss, was auch immer. Ja. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass vor allem Bucky Irving vielleicht noch ein bisschen mehr aufkommt. Die Eagles haben die 9 meisten Rushing Yards bislang zugelassen. Und auch viel Explosive Plays. Also da sehe ich für Mayfield dann noch wieder Chancen. Philly spielt traditionell ja schon wenig Lightboxes, die wenigste Anzahl an Lightboxes, über 60%. Und die Bucks wiederum mit den meisten Explosive Runs gegen Lightboxes. Das ist nämlich insgesamt schon 11. Und da freue ich mich, ob dann Bucky Irving ein bisschen explosiver sein kann. Baker Mayfield wird sowieso machen, weil der wieder Adrenalin bis Oberlippe Unterkante haben wird. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das Laufspiel da mal so einen richtigen Turning Point hat. Das ist vielleicht übertrieben, so schlecht war es ja nicht, aber so richtig ankommt in der Saison mit Bucky Irving.
Aber es muss auch. Also ich habe das, glaube ich, letzte Saison schon mal als Thema gehabt. Einer meiner besten Freunde ist Bucks-Fan, der auch bei uns hier bei The Zone arbeitet, hinter den Kulissen. Und der hatte mir nach diesen ganzen Ausfällen der Offensive Line, deswegen bin ich jetzt darauf gekommen, gesagt, ey, jetzt brauchen wir noch viel mehr den Lauf. Der ist aber ohne diese rechte Seite schwer zu etablieren. Weil natürlich fehlen die zwei vor allen Dingen der Tackle in der Pass Protection. Das hat man auch ein Stück weit gemerkt, finde ich, ohne jetzt zu kritisch zu sein wollen mit den Backups. Aber der besagte Freund sagte, die rechte Seite ist eigentlich beim Run-Block ohne Goedeke, ohne Mock zu vergessen. Und das hofft man natürlich dann irgendwie nicht, dass das so ist. Aber sie werden es gegen die Eagles halt unfassbar brauchen. wie du richtigerweise sagst. Also da bin ich auch gespannt, was die Bucks Offense macht. Und wir, glaube ich, gehen beide damit d'accord, dass dieses Spiel so ausgehen wird, je nachdem, was die Bucks Offense macht. Weil die Eagles Muskeln spielen lassen auf beiden Seiten des Balles, wie du vorhin so schön formuliert hast, dass dann das für Philadelphia eine Richtung lenken könnte. Also kommt es ganz drauf an, was Baker und Co. machen.
Ja, weil wir können die Eagles völlig zu Recht auch kritisieren. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen so Effizienzstatistik angeschaut. Die sind in der Red Zone 8 von 8. Bei Third Down sind sie Platz 8. Bei Fourth Down sind sie Platz 7. Klar, Tuschbusch. Aber die können einfach Drives verlängern. Die sind effizient und die können ja tendenziell eher besser werden. Jetzt ist, wie gesagt, AJ Brown in dieser Offense auch angekommen. Saquon Barkley, auch da ist Laufspiel jetzt noch nicht auf absolutem Top-Niveau, aber da habe ich jetzt auch keine Bauchschmerzen. Jetzt habe ich eingangs gesagt, bei diesem Spiel kann ich nicht gut gehen bei den Bucks, dass die viermal in Folge mit so einem Game-Winning-Drive dann das Spiel noch gewinnen. Mich würde es nicht wundern, wenn es, egal auf welcher Seite, aber so ein Game-Winning-Drive gäbe, um am Ende dann das Ding noch für die Eagles, für die Bucks zu entscheiden. Mich würde es komplett, ich wäre 0,0 überrascht dann bei dem Matchup.
Witzig wäre es auf jeden Fall. Dieses Spiel ist eins unserer Einzelspiele am Sonntag um 19 Uhr. Könnt ihr das auf der DAZN-Plattform als Einzelspiel gucken und dann natürlich auch logischerweise als Spiel in unserer NFL-Konferenz in der Endzone. Und ein Spiel könnt ihr definitiv bei uns auch als Einzelspiel gucken und auch nur als Einzelspiel, weil es in der Primetime läuft. Sunday Night Football, 2.20 Uhr von Sonntag auf Montag, nämlich unser
Game of the Week.
Ja, und es ist eins, glaube ich, das den Namen vor allem wegen einer Personalie trägt. Also es sind die Green Bay Packers bei den Dallas Cowboys, Sonntag auf Montag, 2.20 Uhr und die Rückkehr in Woche 4 nach Texas von Micah Parsons. Ich glaube, das haben sich ganz viele ganz fett markiert, weil jetzt rein sportlich gesehen weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es das Game of the Week wäre, aber mit der Geschichte natürlich, ja.
Ja, also
No-Brainer.
28. August gab es den Trade, 28. September gibt es das Aufeinandertreffen.
Ist das so?
Schon, ja, das ist schon.
Genau ein Monat?
Ja.
Lustig.
Das ist total krass irgendwie und natürlich beobachten ihn alle, wie gut spielt der, wo ist er aufgestellt bei den Packers. Sein Sack hat er auch schon gehabt jetzt in Green Bay. Aber ich bin echt gespannt, was das mit einem Spieler macht, weil es gab diese Thank You Jerry-Rufe von den Packers-Fans. Das hat er ganz genüsslich aufgenommen vor 2 Wochen. Es ist natürlich immer so, dass alle sagen, diese Packers-Defense mit ihm ist viel stärker und er hat auch schon gezeigt, was er kann. Einfach dieser schnelle Release alleine ist völlig irre. Das ist mir letzte Woche so krass aufgefallen bei den Packers. Aber trotzdem bin ich gespannt, was es mit diesem Spieler macht, der bei den Dallas Cowboys ja auch keine schlechte Zeit hatte. Der ist 2021 als First-Round-Pick dahingegangen. Der ist hat in allen Statistiken, in Sacks, in Quarterback-Hits und so weiter, war der für die Cowboys und generell in der Liga unter den Top 3 bis Top 5. Und dann wirst du halt so weggeschickt. Ich bin gespannt, was für ein Micah Parsons wir in diesem Sunday Night Football-Spiel sehen werden. Weil es ist kein Heimspiel, es ist ein Heimspiel bei seinem Ex-Club. So, und da bin ich wirklich gespannt.
Also der wäre ja immer noch bei denen, wenn sie einen normal denkenden Owner hätten. Aber ich gehe trotzdem so over, under, 2,6. Ich gehe drüber. Ich sag 1,5, dann haben wir gerade eine schöne Komma-Null-Zahl. Ich sag, dass der mindestens 2,6 hat. Der wird so heiß sein. Also ich glaube, der wird da keine Verwandtschaft kennen am Sonntag.
Ja, okay. Krass. Ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, das ist auch, natürlich ist das die Geschichte des Ganzen. Und man muss ja auch dazu sagen, dass wenn man es jetzt sportlich runterbricht, ohne diese emotionale Geschichte, dass er zurückkehrt und gegen die Cowboys spielt, diese Packers-Defense den Cowboys aber mal ordentlich den Marsch blasen wird, aller Voraussicht nach. Wobei die Packers sich ja auch letzte Woche schwer getan haben. Die haben ja nur 13 Punkte zugelassen. Das Spiel gegen die Browns völlig überraschend verloren. Hatten wir alle auf der Bingo-Karte, keine Frage. Nun war aber die Offensive Line der Browns an dem Abend zumindest mal ein bisschen besser aufgelegt. Ich weiß nicht, ob das bei den Cowboys der Fall sein wird. Ich glaube, das Laufspiel wird komplett zerstört werden. Und dann kommt es ganz drauf an, wie schnell und wie gut Dak Prescott reagiert, auch ohne CeeDee Lamb. Der fällt nämlich aus.
Ja, und Tyler Booker, der Right Guard, ist mit derselben Verletzung raus wie CeeDee Lamb. High Ankle Sprain, also bei CeeDee Lamb ist der linke Knöchel. Ehrlich gesagt, bei Booker weiß ich es nicht. Auf jeden Fall eine Knöchelverletzung. Das sind zwei Ausfälle, die dir den brutalst wehtun. Gerade Tyler Booker war ja so ein, er ist dann nur ein Guard in Anführungszeichen, aber war ja schon so ein bisschen der Hoffnungsträger in dieser Offensive Line. Und da sehe ich tatsächlich das Matchup klar für die Packers, ehrlich gesagt. Die müssen kaum blitzen, die bekommen trotzdem genug Pressure. Prescott hat eigentlich bisher ganz gut gespielt, hast es aber auch gesehen, dass er mal Fehler macht. Ich glaube, er hat jetzt 2 Interceptions und die waren echt nicht gut. Also die waren wirklich, das waren böse Interceptions. Nee, er hat 3 und Milton hat 1, aber 2 davon waren wirklich nicht gut. So ist richtig, 2 waren es jetzt in der letzten Woche, nur damit ich es richtig sage.
Ja.
Da sehe ich das Matchup ehrlich gesagt sehr klar auf Seiten der Packers. Und die Frage, die ich mir da so ein bisschen gestellt habe, was geht denn für Dallas jetzt durch den Slot? Klar, CeeDee Lamb, das ist mal deine Outside-Option Nummer 1, die bricht weg. Es ist immer noch ein George Pickens da, trotzdem ist Lamb deine Nummer 1-Option. Und Prescott geht ja grundsätzlich sehr, sehr gerne über den Slot. Der hat die meisten Slot-Targets bisher von allen Quarterbacks in der NFL. Deswegen ist auch Jake Ferguson bislang wirklich gut. Da hat auch diese 2 brutalen Interceptions geworfen gegen die Giants. Darf er niemals dann die Coverage werfen gegen die Bears, übersieht dann Defender, ich glaube, es war Edmonds, wenn ich es richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall in der Red Zone, das darf nicht, in der Endzone darf es nicht passieren mit der Qualität eigentlich. Ja, und die Packers können sowas verteidigen. Sind die Nummer 3 zum Beispiel, wenn sie Nickel Defense spielen?
Mhm.
Also 5 Defensive Backfield Spieler, die du da einsetzt. Und das wird für mich absoluter Key sein. Kann Prescott Jake Ferguson im Slot so gut einsetzen, dass er auch so gut aussah, wie er jetzt aussah, weil der wird für mich der absolute Schlüsselspieler sein, da auch das mit Lamb einfach deine valideste Outside-Option wegfällt, du Pickens immer noch hast, keine Frage, aber du grundsätzlich durch den Slot spielst und Ferguson ist da mit einer guten Defensive zu tun hat bei den Packers. Also das ist für mich, schaue ich genau, oder interessiert mich am meisten, wie Prescott das oder wie Cowboys das handeln, ist ja nicht immer nur Prescott.
Ja, nee, total. Aber das schlägt in die gleiche Kerbe wie bei mir, denn ich habe mir das angeguckt, nochmal vielleicht ein bisschen eine oberflächlichere Statistik dahingehend mitgebracht, denn die Cowboys, die Packers haben 4,3 Passing Yards pro Attempt zugelassen in den 3 Spielen. Das ist der Bestwert nach 3 Spielen in dieser Saison. Heißt für mich nämlich ganz genau das Gleiche. Ich weiß, dass die Offensive Line und Dak Prescott mit dem Druck, der dann von Parsons und Co. kommen kann, der hat ja auch die zweitmeisten Quarterback-Pressures schon in dieser Saison, war ja auch irgendwo so zu erwarten, ehrlicherweise, 1,5 Sacks auf dem Konto, dass das ein Thema werden wird und dann braucht er schnell einen Release und wie kann das funktionieren? Eben über die Mitte. Und wenn man dann diese Statistik heranzieht und ich habe mir extra nochmal ein Spiel angeguckt, diese Spiele dann auch so studiert und sieht, was die Linebacker und die Secondary der Packers dann dahinter eben machen, da ist nicht viel Feld, da ist nicht viel Möglichkeit. Das heißt, Prescott muss mit einem schnellen Release, mit einem heranstimmenden Parsons und einem Quarterback-Pressure, der da bei den Packers insgesamt als Unit dort von der Front 7 sehr, sehr gut ist, schnell reagieren, schnellen Release und die Mitte finden und vielleicht auch über Running-Back-Screens oder über Checkdown-Pässe auch nach außen versuchen, diese Offense zu bewegen. Denn mehr gibt eine Packers-Defense aktuell nicht. Kann natürlich in dem Matchup ganz anders aussehen, vielleicht übersehe ich auch etwas, aber genau schlage ich da in die gleiche Kerbe, dass ich das als Chance, als einzige Chance sehe für die Cowboys gegen diese Packers-Defense, das zu zeigen. Denn gegen die Browns, muss man ehrlicherweise auch sagen, auch nicht allzu viel zugelassen. Immer wenn Flacco ein bisschen tiefer gegangen ist, no chance. Tackling physisch, oft Incompletions mit dabei. Und das wird den Cowboys auch blühen. Und die Frage wird dann nur sein, kriegt er das hin, Dak Prescott? Ohne CeeDee Lamb, da bin ich total bei dir und füge hinzu, Laufspiel, was wird dann damit sein? Weil je nachdem, wie der Pass Rush von den Packers halt generell aussieht oder der Druck, ist es fürs Laufspiel dann eben auch nicht einfach. Also da schaue ich genau fast auf die gleichen Themen, wie du sie gerade dargelegt hast.
Ja, weil also die Packers sind die Nummer 3 nach EPA hinter den Vikings und den Rams, wenn sie Nickel-Defense spielen. Also nochmal 5 Defensive Specs und gegen so eine Spread-Offense, wie das zum Beispiel Prescott dann machen könnte, glaube ich schon, dass das Matchup auch da eher auf Seiten der Packers liegt. Und weil du das Run-Game gerade ansprichst, das war immer die große Schwäche eigentlich von den Cowboys. Im Moment sind sie Platz 1 nach Success-Rate, die Cowboys. Also es läuft eigentlich gar nicht so schlecht, muss man ehrlicherweise sagen. Auch da, ja, genau, das wird interessant sein. Die Cowboys spielen am dritthäufigsten gegen Lightboxes. Die Packers sind so im Mittelfeld, was das Spiel mit Lightboxes anbelangt. Lassen aber dann die wenigsten Rushing Yards zu, wenn sie mit einer Lightbox spielen. Also für die Cowboys ist auch das kein Matchup eigentlich, wo ich sage, da sollten sie den Vorteil haben. So ein effizientes Laufspiel würde natürlich ohne Lamb weiterhelfen, aber sind es alles Punkte, wo ich sage, klingt für mich jetzt alles erstmal so, dass die Packers die beste Scoring-Defense ja da schon auch die Oberhand behält. Und auf der anderen Seite habe ich zwar weiterhin meine Fragezeichen bei der Packers-Offense, aber die Defense der Cowboys ist halt eine der schwächsten. Weiß ich, hast du noch was für die Offense, also für die Seite, dass die Offense von den Cowboys?
Ich wollte dir tatsächlich diese Frage stellen, wie du es andersrum siehst, weil ich möchte mit einem Fakt starten in diese Rubrik Cowboys Defense gegen Packers Offense. Die Cowboys haben es nicht geschafft, Caleb Williams zu sacken. Es ist das erste Spiel
zum ersten Mal
der Karriere von Caleb Williams, dass er nicht gesackt wird. Klar, die Bears haben ein bisschen was investiert, O-Line besser, trotzdem wurde er die ersten zwei Wochen gesackt. Ich finde, das ist ein kurioser Fakt und damit die Frage an dich. Diese Defense kann doch der Packers Offense eigentlich jetzt nur gut tun, oder? Weil das war auch nicht gut gegen die Browns, ja. Von der Offense letzte Woche, das muss man schon sagen.
Das war wirklich nicht gut, aber das war so wieder dieses typische Packers. Wir lassen uns einlullen, wenn es die anderen nicht offensiv hinbekommen. Ach komm, das machen wir auch. Ja. Das ist so richtiges Packers-Ding. Das können sie wirklich so gut wie wenig andere Mannschaften. Was man sagen muss, die O-Line könnte problematisch sein. Also ist oder war ja problematisch, aber Aaron Banks, der Left Guard und Zach Tom, der Right Tackle, die sind questionable. Tom hatte nur einen Snap gespielt. Der kam aus einer Verletzung, wo dann sie danach auch sagen, hätten wir vielleicht nicht gleich spielen lassen sollen. Ja. Wissen wir jetzt, dass man hätte nicht spielen lassen sollen, wenn er nach dem ersten Snap gleich rausgeht. Auf Right Tackle haben sie es mit Belton, mit Morgan, mit Kennard probiert. Der Ausfall von Tom würde ihnen auf jeden Fall wehtun. Und gegen Cleveland beispielsweise müssen wir dazu sagen, das ist echt, die D-Line ist wieder die Defensive insgesamt deutlich besser, als ich sie eingeschätzt habe von den Browns. Ja. Natürlich hast du Myles Garrett, aber es ist eben nicht nur Myles Garrett, das ist ganz wichtig zu sagen.
Auch tief gar nichts zugelassen, ne? Also 1,6 Air Yards von Jordan Love, das war ja gar nichts.
Ja. Das ist echt Respekt an die Browns. So gut sind die Cowboys bei weitem nicht. Ganz im Gegenteil. Trotzdem, fünf O-Liner haben gegen Cleveland drei oder mehr Pressures zugelassen. Wenn sie da irgendwie so ein bisschen hinkommen können, die werden nicht die Zahlen auflegen können wie die Browns, aber so ein bisschen Druck machen auf Jordan Love. Weil was ist bei ihm halt der Fall? Der wurde fünfmal gesackt. Sage ich jetzt schon mal, wird gegen die Cowboys nicht passieren. Wenn die einmal dran sind, vielleicht zweimal, war es ein guter Tag. Aber Jordan Love mag es halt einfach aus seiner Pocket zu operieren. Der mag es halt nicht so wirklich aus der Pocket rausgehen zu müssen. Er hat es jetzt zum Saisonbeginn mal gezeigt, dass er durchaus laufen kann, aber er mag es einfach nicht, auch wenn ich es nicht ganz verstehe, aber er mag es einfach nicht. Und wenn sie es irgendwie schaffen, ein bisschen Druck hinzubekommen, dass er sich ein bisschen unwohl fühlt, dann sehe ich ein bisschen Chance für die Cowboys. Ja.
Thema ist da, dass die Cowboys, wenn sie blitzen, das schlechteste Passer-Rating zulassen. Mhm. Und übrigens fast ein perfektes. 158,0, 158,3 wäre das perfekte Rating. Und das ist gegen den Blitz schon sehr, sehr schwach. Die einzige Hoffnung ist tatsächlich, wenn sie das Scheme so ein bisschen anpassen. Denn ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Die Cowboys bei Droppacks 93,4% bei Droppacks in Main Coverage. Das ist der Höchstwert der NFL in dieser noch sehr, sehr jungen Saison zugegeben. Sie haben allerdings die meisten Passing Yards in Zone Coverage zugelassen. Klar, weil sie es am häufigsten spielen, könnte man jetzt sagen. Und 5 Passing Touchdowns auch schon zugelassen. Jordan Love hat 9,9 Passing Yards pro Attempt gegen Zone Coverage. Also quasi immer ein First Down. Aber, und da liegt vielleicht die Hoffnung begraben für die Cowboys, keinen Touchdown. Die macht er nur gegen Man-Coverage. Dann ist nun die Frage, wie gehe ich dann heran als Cowboys-Defense? Weil du sagst es, vorne der Druck muss schon ein Stück weit kommen, auch wenn sie da bis dato auch schwach waren. Der muss aber kommen, um dann auf Man-Coverage umzustellen und dann vielleicht eben zumindest dieses übers Feld marschieren von Jordan Love und der Packers-Offense im Passing-Game, rein im Passing-Game, zu verhindern und dann irgendwie zu hoffen, dass man in der Man-Coverage aber nicht jedes Mal einen Touchdown zulässt. Also wir haben diese Ballhawker nach wie vor in der Cowboys-Defensive, in der Secondary, die in der Man-Coverage aber offenbar gut funktionieren. Jordan Love funktioniert aber auch im Man-Coverage gut, weil die Receiver da bei den Packers gut funktionieren. Also ich bin da sehr gespannt, um es runterzubrechen, worauf ich mich da bei Offense-Packers gegen Cowboys-Defense freue. Defense-Cowboys in vielen Statistiken echt schwach. Vielleicht ein bisschen Hoffnung, wenn sie was umstellen. Und da bin ich gespannt, um dann auf den Punkt zu kommen, was genau werden sie umstellen, um dieser Offense der Green Bay Packers weh zu tun.
Ja, ich habe so ein bisschen dieses Eagles-Spiel aus Woche 1 herangezogen, um für die Cowboys irgendwas Positives zu finden. Es ist schon klar, dass die Eagles und die Packers nicht gleich spielen, dass Hurts ein ganz anderer Quarterback ist als Love. Trotzdem, rein theoretisch spielt der Hurts auch ganz gerne, also ist die Theorie, es ist dann meistens nie so, schnell aus der Pocket. Er läuft halt anders oder läuft mehr oder läuft überhaupt im Gegensatz zu Love. Es ist schon klar, dass der Unterschied da anders ist. Trotzdem neigen beide gerne mal dazu, den Ball vielleicht ein bisschen zu lange zu halten, vielleicht bei Love dann Pass zu nehmen, den man nicht nehmen muss. Und das haben die Cowboys, wenn ihr euch erinnert, in Woche 1 eigentlich ganz gut gemacht, so gut das eben möglich war. Nur die letzten beiden Wochen gab es genau noch zwei Spieler, die mehr als zwei Pressures hinbekommen haben. Kenny Clark, für den sie auch das Revenge-Game ist, der wurde für die Packers dann von den Packers abgeschoben an die Cowboys. Der hatte 8 keiner. Pressures, Ezeraco hatte 3. Ja. Über den spricht keiner. Das ist halt einfach, wenn Passes dabei ist, ist es so. Der wird auch mit ein bisschen Wut im Bauch dazukommen. Also es gab nicht viele, die nochmal Pressures entwickelt haben. Da musste es vielleicht so klappen wie gegen die Eagles, aber ich weiß nicht, ob die Eagles einfach dann, oder ob die noch in der Feierei waren, was auch immer. Du hast gesagt, mit Caleb Williams, da haben sie gar nichts hinbekommen. Sie lassen die meisten Passing Yards per Attempt zu. Da sind sie das schlechteste Team. Ich habe nochmal nachgegeben, Philly waren es eben 144 Passing Yards, die sie zugelassen haben. Wenn sie das hinbekommen, habe ich ein deutlich besseres Gefühl. Jetzt aber die zwei Werte aus Woche 2 und Woche 3, 422 Passing Yards und jetzt fast 300 Passing Yards. Mhm. Damit wird schwer.
Und da bringe ich einen Punkt mit rein. Um dann zum Ende zu kommen bei unserem Game of the Week. Ich habe mich mit unserer DAZN-Expertin Nadine Rassid darüber unterhalten. Und Woche 1 ist es so, dass es für die Defenses immer klar einfacher ist, in die Saison zu starten, als für die Offenses. Und genau da ist das Thema, dass da die Cowboys-Defense gut aussah. Und ich glaube, da wird man dann am Ende des Tages geblendet. Und wir haben jetzt die Wahrheit gesehen, dass sie in vielen Statistiken einfach bockschlecht sind, um es mal so zu sagen.
Ja, die sind zum Beispiel Platz 15, wenn es nach Pressure Rate geht. Das ist aber alles beschönigt durch Spiel 1 gegen Jalen Hurts, also gegen die Eagles. Da hatten sie, glaube ich, 42% genau. Danach waren es jetzt 33% und dann 25%. Mhm. Und da ist halt nach 3 Spielen der Mittelwert noch nicht so 100%ig aussagekräftig. Das ist alles so ein bisschen viel Hoffen, aber ehrlich gesagt, ich habe keine Hoffnung, dass sie irgendeine Chance haben, weil das ihnen vielleicht auch eher nachteilig ist, dass die Packers das Spiel verloren haben, nachdem alle schon gesprochen haben, wir können ja ungeschlagen durchgehen, dass jetzt vielleicht ein bisschen müssen auf sich selber wütend sein, eigentlich auf niemand anderen, aber so ein bisschen wütend daherkommen und dann sagen, denen zeigen wir jetzt aber nochmal, was los war. Das war nix.
Ja, definitiv. Also auf dieses Game of the Week darf man sich freuen. Ja, gerne noch. Was sollst du sagen?
Ich weiß nicht, ob das da reinspielt, aber ich könnte es mir vorstellen bei den Packers.
Ja.
Die Wut im Bauch.
Sicher. Wird sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Dieses Homecoming von Micah Parsons und dann diese Matchups, die wir gerade dargelegt haben. Wie gesagt, Sunday Night Football bei uns live auf der DAZN-Plattform zu sehen. In der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr. Ich halte mich diesmal mit Prognosen, wie die Cowboys vermöbelt werden, zurück. Da habe ich dazugelernt aus Woche 1. Was ich euch aber sicher sagen kann, ist, was wir noch so für euch haben. Wir haben ein NFC West Duell, Thursday Night Football in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2.15 Uhr. Die Seattle Seahawks bei den Arizona Cardinals sonntags, wie ihr es gewohnt seid.
Die schauen wieder sehr gut aus.
Ja.
Die haben mir nicht gefallen am Anfang, aber das waren jetzt zwei, auch von Darnold, gute Auftritte von den Seahawks.
Absolut richtig. Und die Cardinals ohne Connor mit einem ganz merkwürdigen Spiel gegen die Niners. Da bin ich auch gespannt, wie das weitergeht. Dann haben wir, wie gesagt, die 18:30 Uhr NFL-Konferenz, die Endzone für euch, 19 Uhr die Red Zone, wenn ihr mögt, bei Scott Hansen drüben. Einzelspiel, das Team oder beide Teams noch mit keiner Niederlage. Eins wird verlieren müssen, außer es geht unentschieden aus. Die Philadelphia Eagles und die Tampa Bay Buccaneers am Sonntag um 19 Uhr, im späten Slot um 22.05 Uhr. Ein weiteres 3-0-Team, was wir alle so gedacht und damit festgerechnet haben, die Indianapolis Colts bei den Los Angeles Rams. Der erste Test für die Colts, wenn man so möchte. Auch das natürlich Teil in der Konferenz. Sunday Night Football habe ich euch mitgegeben und Monday Night haben wir dann noch die Jets bei den Dolphins, die extra sich neue Trikots haben holen lassen in der Nacht von Montag auf Dienstag um 1 Uhr.
Klingt wie Musik in meinen Ohren.
Total geil, ja. Absolut.
Also da ist haben wieder wir Doubleheader, gell? Montag müsst ihr euch einen Second Screen irgendwie beschaffen, da ist Doubleheader. Ich dachte, wir schaffen es ohne Daniel Jones mal durch eine Folge, aber zum Schluss gibt es doch nochmal den Daniel Jones. Aber ja, bei der Ankündigung kommt da mit rein. Aber cooles Matchup gegen die Rams, ja?
Ja, schön. Absolut. Und bleiben Sie dran für mehrere Daniel Jones Geschichten. Vielleicht kriegen wir es hin, dass wir über alle 18 Regular Season Wochen mindestens einmal kurz über Daniel Jones sprechen. Das würde uns doch alle sehr, sehr freuen.
Wenn er so weitermacht, wird er der Headliner in der MVP-Folge.
So sieht's aus. So sieht's aus. So sieht's aus. Also danke euch.
Kleine Späßchen zum Schluss noch.
Genau, danke dir. Schreibt uns gerne auch Kritik, Fragen, was interessiert euch noch, was können wir auch mal als Thema mit reinnehmen. Da sind wir für alles offen und bewertet uns gerne. Die Last die
welche fünf Teams Sterne wollt ihr da besprochen haben?
Genau. Lasst 5 Sterne da und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier im Podcast oder sehen uns übers Wochenende für Woche 4 in der NFL. Mal schauen, was diese Woche nach erst Laufspiel, dann Passing Game und jetzt Special Teams sich die NFL hat noch einfallen lassen im Skript. Bis dahin.
Endzone. Der DAZN NFL Talk wurde präsentiert von Discover Airlines.